Ganz liebe Grüße möchte ich weitergeben von der Evangelischen Freikirche Dülmen, die heute Morgen auch Gottesdienst haben und seit langem Gemeinschaft haben. Und alle fiebern darauf, dass es draußen nicht regnet, damit der Grill auch richtig gut schmecken kann. Ich lasse ein folgendes Zitat. Die Engel tun es, auch die Natur tut es, die Vögel. Sie tun es mit uns und die tun es ohne uns. Sie tun es zu unserer Beschämung und sie tun es zu unserer Belehrung. Die Engel tun es, weil sie es nicht lassen können. Und die Engel tun es, aber wir Menschen haben das fast völlig vergessen. Nun, was ist es, worin andere uns im Voraus sind? Es geht um die Anbetung. Und wir hören dazu ein Wort aus Psalm 95, Vers 1 bis 7. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzt dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben uns Trockenes bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe in seiner Hand. Anbetung Gottes ist kein unbekanntes Wort, auch im Alltag nicht. Wir Menschen brauchen und suchen ständig etwas, was wir anbeten können. Wir brauchen es. Zu dem wir sagen können, du bist mein Eins und Alles. Ohne dich oder ohne dem kann ich überhaupt nicht leben. Nur woran denken wir daran? Einige Menschen denken an ihre Vorbilder. Höhere, machthabende Menschen, Herrscher. Andere denken dabei an ihr Hobby. Der dritte, Beruf. Die können Tag und Nacht arbeiten, die vergessen alles. Andere beten ihr Besitz an. Und dritte ihre Faulheit. Sogar bei den Brüdern Grimm gibt es ein Zitat: Gemütlichkeit, verlass mich nicht, ich will dir treulich dienen. Damit sagt man, wer ist der Gegenstand meiner Anbetung? Wen bete ich als Mensch an? Dieses Thema beschäftigt die ganze Menschheit seit Anfang der Bestehen. Was wir nicht anbeten sollen, auf jeden Fall nicht die Faulheit. Besitz hilft auch nicht. Was denn sonst? Das ganze Alte Testament in der Bibel ist voll davon, was man nicht anbeten soll. Einmal Götzen aus Gold oder aus Steinen. Man darf weder die Sonne noch die Sterne noch die Könige anbeten. Diese scheinbare menschliche Sicherheit führt nur dazu, dass wir immer mehr und mehr davon brauchen, davon abhängig werden und dabei trotzdem innerlich leer ausgehen. Alles dient dazu, um dich und mich von unserem eigenartigen Schöpfer wegzubringen. Und jemand steckt dahinter mit vollem Fleiß. Genug dieser Problem, wen beten sollen wir denn anbeten? Jürgen hat den Zitat von Jesus Christus schon weitergegeben aus Matthäus 4. Als Jesus versucht wurde von dem Satan, sagt: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Halten wir mal fest, das erste Gebot, das noch immer seine volle Berechtigung hat, heißt noch immer: Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine Götter neben mir haben. Dieser Anspruch ist nicht nur für Gott allein, dieser Anspruch ist zu unserem Schutz. Nur das Verstehen und das Akzeptieren ist der nächste Kapitel in unserem Leben. Aber es ist wichtig, woran hänge ich mein ganzes Herz? Wer Gott anbetet und ihm zum zentralen Punkt meine Anbetung macht, muss sich dessen auch bewusst sein, mit wem er zu tun hat. Und wenn Menschen auf mich zukommen und fragen, ich habe gehört, sie haben den direkten Zugang zum Allmächtigen, dann sage ich: Ja. Um was geht's? Ja. Wir hätten ein Anliegen. Da sage ich: Bitte, Sie können den auch haben. Bitte. Ich kann zeigen, wie man es macht. In der Anbetung sagen wir zu Gott: Nur du. Wir haben gerade gelesen, in Psalm 95 werden drei Dimensionen der Anbetung beschrieben: Anbeten, verbeugen, niederknien. Kommt, lass uns vor ihm beten und uns vor ihm verbeugen. Lass uns niederknien von dem Herrn, der uns geschaffen hat. Anbeten heißt, ihn anerkennen. Keiner ist wie du. Ja, unser Gott ist der Höchste. Über ihm gibt nichts mehr. Woher wissen wir das? Lass uns doch mit dem Jünger Johannes in Offenbarung, wo er eine Vision bekommt und einen Blick in den Thronsaal Gottes wirft, reinschauen. Dort wird voller Ehrfurcht und Bewunderung angebetet. Einmal sind das himmlische Wesen, das sind Engel. Andermal sind das die Menschen von der ganzen Menschheitsgeschichte zusammen. Und sie stehen vor dem Thron, um ihn zu verehren. Sie beten ihn an für sein Wesen, wie Gott ist, und benutzen dabei Wörter, die unsere menschliche Sprache, das höchste aller Gefühle, ausdrückt. Einmal, Rede ist von ewig. Rede ist von allmächtig. Da ist von Ehre, höchste Ehre, von Weisheit, von Heiligkeit, von Allmacht die Rede. Und sie reden nicht über das, was hinter ihnen liegt, sondern noch von den Schwierigkeiten, von Kämpfen, noch Problemen. Nein, sie reden von dem, dem sie ihr Leben geweiht haben. Die Spitze des Berges, was mich angeht, bringe ich auf einen Punkt. Und da wird in Offenbarung 7 gesagt: Das Heil ist dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, und dem Lamm, der durch sein Tod, Opfertod für uns, es ermöglicht hat, dass wir unsere Anbetung bis dahin tragen können. Und dieses Vorbild der Engel sollten wir eigentlich beherzigen, bei all dem, was wir tun. Denn diese Aufgabe ist nämlich eine von den vornehmsten Aufgaben, die wir Menschen haben. Nicht zu ihm was bringen, Schönes, und sagen, Herr, guck mal, was ich für dich gemacht habe. Nein, er will nicht das, was wir tun, er will uns. Er will dich, er will mich. Er will meine Anbetung, meine Bewunderung ihm gegenüber. Denn deine und meine Anbetung ist das i-Tüpfelchen in meine persönliche Beziehung zu ihm. Deshalb spreche ich nicht von ihm, sondern ich spreche mit ihm. Ein kleiner Unterschied, ob ich daneben stehe oder ich bei ihm bin. Und in dieser Anbetung kommen immer wieder zwei Eigenschaften Gottes zum Vorschein, die uns Menschen fehlen. Das sind die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Wir haben sie nicht. Deswegen habe ich auch das Recht zu sagen, mein Herr, keiner ist so wie du. Ich könnte es nicht, aber du, Gott, kannst es. Niemand bedeutet mir so viel wie du. Keiner hat so viel für mich in meinem Leben getan. Seitdem ich in meinem Mutterleibe entstanden bist, bist du, der über mich wachst. Auch wenn ich nicht alles mitkriege, auch nicht weiß, aber der Schöpfer sagt, ich bin um dich herum. Ich passe ganz genau auf dich auf. Und ihm zu sagen, deswegen bist du mein König, der über alles regierst. Du bist unbegreiflich, unerforschlich, allmächtig und dir gebührt meine Anbetung. Nun, dieser Ergriffensein bringt mir zum nächsten Punkt bei der Anbetung, das heißt verbeugen. Verehren an der Stelle heißt, ich bringe das voll zum Ausdruck. Die größte Verehrung zeigt sich in der demütigen körperlichen Haltung. Ich verbeuge mich vor dir. Gut, Formen kann man lernen. Kennt ihr den arabischen Gruß? Heißt, mein Denken, mein Sprechen, mein Herz gehören dir. Eine schöne Geste, die nachgemacht wird. Aber diese Anbetung gehört einzig und allein unserem Gott und nicht Menschen. Man kann das nachmachen. Gott zeigt aber seine Allmacht darin, dass er einzigartig ist und ich sage, ja Herr, ich gehöre zu dir. Wir sind dein Volk, die Schafe, deine Weide. Indem ich das tue, akzeptiere ich meinen Herrn als den Hirten und ich akzeptiere meine Rolle als Schaf, die sich ihm anvertraut. Andere demütige Körperhaltung ist der gebeugte Kopf. Herr, ich neige mich vor dir. Oder andere machen mit geöffneten Händen. Aber wichtig ist an der Stelle, diese enge Beziehung zu meinem Herrn. Ich bewundere ihn nicht nur, sondern ich gebe mich ihm dazu auch hin. Als Gemeinde Jesu verbindet uns nicht der Kampf, den wir gegen den Satan kämpfen, sondern wir stehen für den, für die Person Jesu Christi. Wir sind Eigentum Jesu, freigekaufte durch Blut Jesu Christi. Und da sagt Petrus in 1. Petrus 1 sehr deutlich: Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem alten Wandel, sondern mit dem Blut Jesu als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Deswegen werden wir auch Abendmahl feiern, um zu wissen, wer der Herr ist und wer ich bin. Um zu wissen, was es ihm gekostet hat und um zu wissen, was ich davon habe. Es gibt Menschen, die bei der Anbetung erstmal ihre Verlorenheit, ihre Sündhaftigkeit merken und immer wieder darüber weinen. Und es gibt Menschen, die so froh sind darüber, dass es geschehen ist, dass sie voller Freude diese Anbetung rausposaunen müssen, damit es endlich mal auch rauskommt. Und damit sind sie wiederum mit vielen, vielen Heiligen im Himmel verbunden. Zum Beispiel in Offenbarung 4 sehen wir, wie 24 Ältesten vor dem Thron Gottes stehen. Ich lese diese Verse, die sind für mich dermaßen wichtig, dass ich sie immer wieder zitiere. Verse 10 und 11. Da fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Diese 24 Ältesten präsentieren die ganze Menschheit. Und interessant, was tun sie dabei? Die haben Kronen auf ihrem Haupt als Zeichen dessen, dass Gott würdigt jede Kleinigkeit, was sie in seinem Namen tun. Und diese Kronen nehmen sie ab und legen sie zu Füßen des Vaters im Himmel und zeigen damit ihre Unwürdigkeit und Gottes Heiligkeit. Das kommt voll zum Tragen. Und damit sagen sie immer wieder eins und dasselbe: Du bist einzigartig. Du bist es würdig. Aber kommen wir zum dritten Punkt: Niederknien vor dem Herrn. Unterordnen, Gott an erste Stelle zu stellen. Ich wundere mich immer wieder über Menschen in unserer Gemeinde. Die sind sowas von verschieden. Und jeder geht irgendwie anders in seiner Beziehung zu Gott dran. Und die Autorität über sich anerkennen, respektieren, macht auch jeder irgendwie anders. Wir haben eine Familie aus Äthiopien. Und wenn es darum geht, dass wir was festlegen in die Gemeinde, dann meldet sich die Schwester und sagt: Aber das ist der Herr, der ist die absolute Autorität und sein Wort ist nicht, um zu diskutieren, wie wir das anders machen können, sondern das ist dazu da, damit man das erfüllt. Und die anderen sagen: Ja, wir haben das früher so gemacht. Und man versucht, seine Erfahrung reinzubringen, ob sie nun passen oder nicht. Aber die Wahrnehmung, wir haben alle verschiedene Wahrnehmung. Und trotzdem, Gott an erste Stelle zu stellen, ist ein absoluter Muss. Ich verrate euch etwas aus meinem Leben. Vor 44 Jahren habe ich ganz bewusst mein Leben dem Herrn geweiht und ich habe gesagt, Herr, sei bitte du der Erste in meinem Leben. In demselben Jahr hat er mich auch berufen, sein Diener zu sein, indem ich tatsächlich in der Gemeinde anfange zu dienen. Und mein erster Diener war Gartengraben, Hand anlegen, helfen. Das war meine erste Aufgabe gewesen. Irgendwann kam auch der Predigtdienst dazu. Und ich habe relativ schnell gelernt, die Formen einzuhalten. Die waren nur 20 Personen, die Hälfte davon waren Jugendliche. Nach jeder Predigt, das waren drei, nach jeder Predigt haben wir Gebetsgemeinschaft gehabt. Wir haben uns alle niedergekniet und jeder hat gebetet und ich auch. Und wehe ich einmal ausgelassen habe, kam sofort jemand und hat gesagt, du, und wieso hast du nicht gebetet? Ich wollte das gern zu deinem Gebet auch einen Amen sagen. Kam aber nichts. Also habe ich das sehr schnell gelernt, das auch zu machen. Aber Formen einzuhalten, ist nicht Beziehung selbst. Den Herrn an erster Stelle zu stellen, ich lerne schon das ganze Leben. Und immer wieder merke ich, dass ich irgendwo was nicht richtig gemacht habe. Eine der größten Beispiele, wie man den Herrn anbetet, ist Noah im Alten Testament. Während der Sintflut war dieser Mann 370 Tage mit seiner Familie und mit den vielen Tieren in der Arche, unfähig, irgendwas zu tun. Und dann sagte Gott, mach die Tür auf, geh raus, fang dein Leben neu an. Und Noahs erste Handlung, als er mit seiner Familie aus der Arche kommt, sind nicht die Pläne, die er in Zwangspause geschmiedet hat, sondern er hat was ganz anderes gemacht. Ich lese aus 1. Mose 8, Vers 20. Und da steht: Noah baute dem Herrn einen Altar, um ihn anzubeten. Einmal zu danken für das Erhalt des Lebens und zweitens, um ihm zu zeigen, Herr, keiner ist wie du. Dir gehöre ich mit Leib und Seele. Und seine Anbetung geschieht nicht unter Zwang, sondern freiwillig und von Herzen gern. Er lässt seine eigenen Pläne los und legt seine Zukunft in Gottes Hand. Seine Anbetung an der Stelle ist die größte Form der Liebe und Anerkennung. Er sagt, keiner ist wie du, mein Gott. Ich verbinde mich mit dir und ordne mir dir aus Liebe deine Führung unten. Herr, hier bin ich. Verfüge du. Für mich zählt das, was du willst, nicht was ich will. Wie macht Jesus Christus? Als er Mensch war, hat er in seiner Beziehung mit seinem Vater nichts dazwischen gelassen, dass auch kein Blatt zwischen ihn und seinem Vater kam. Alle Angriffe des Teufels hat er abgewehrt und hat gesagt, ihn allein sollst du anbeten. Und das hat er gelebt. Wie erwartet er die Beziehung an ihn? Zwei ganz interessante Formen. Einmal sagt er, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, sondern die tatsächlich den Willen meines Vaters tun. Von anderer Seite nimmt er tatsächlich ein Joch, da wo zwei Rinder zusammen einen Karren schieben und sagt, nehmet auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum? Ganz einfach. Er schleppt. Wir stecken nur unseren Kopf rein. Viele Menschen bleiben vor dem Joch stehen und bewundern ihn. Zeigen ihm ihre Frömmigkeit und das, was sie alles für ihn tun. Für den Herrn sagt, und unser Herr sagt, ich kenne dich oder ich kenne dich nicht. Hast du deinen Kopf reingesteckt oder hast nicht? Hast du dich mit mir identifiziert oder nicht? Bist du ein Teil mit mir geworden oder nicht? In der Anbetung Gottes steht jedem von uns Kraft zur Veränderung zur Verfügung. Es ist eine geistliche Kraft wie Balsam, die uns zum Überwinden werden lässt. Und genau auf diese Beziehung setzt der Satan an, um uns davon abzuhalten, damit unser Lob, unser Dank, den wir Gott bringen, verschwindet. Damit sein Einfluss in unserem Leben weniger wird. Aber ich möchte uns heute Morgen, vor dem wir Abendmahl nehmen, ganz bewusst aufzurufen. Lass alles Eigene los. Gib Gott die Ehre, so wie du kannst. Öffne deine geballte Hand, damit er sie füllen kann mit seinem Segen, mit seiner Freude. Denn im Psalm, da sind die größten Anbetungsworte, steht es aber auch, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, dass ich verkündige all dein Ruhm. Und dieser Ruhm ist das, was uns in die Hand gelegt worden wird. Ich wünsche uns viel Freude bei der Anbetung und bei der Nachfolge. Amen.